Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Ein Podcast von und mit mir, Maja. Heute geht es um ein häufig gewünschtes Thema aus der Community, die Auswirkungen von Koffein auf den Körper. Hierzu gibt es bereits viele gute Artikel im Internet, weil Koffein wirklich das Aufputschmittel der Nation ist. Und deswegen werde ich neben einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen auch ein bisschen detaillierter auf seltenere Detailfragen eingehen, wie zum Beispiel dem Hintergrund der biochemischen Prozesse im Gehirn und der Frage, welcher Zusammenhang zwischen Koffeinkonsum und Angststörung oder Panikattacken besteht. Zum Schluss der Folge geht es dann ein bisschen um die Alltagshacks für Koffein bezogen auf Kaffee. Wie viel ist empfohlen, wann sollte ich ihn trinken und wann nicht? Und ganz allgemein, wenn du auch einen Themenwunsch hast, kannst du mir gerne eine Nachricht bei Instagram schicken oder eine Mail und dann kannst du mir dann mal Bescheid sagen. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes und falls du irgendwelche Hintergrundgeräusche hören solltest, ich bin heute in einem anderen Setting, weil ich ja gerade auf dem Weg nach Schweden bin und ich nehme gerade aus meinem Airbnb auf. Also entschuldige dafür, aber ich hoffe, der Ton ist wie gewohnt jetzt ganz toll, weil ich jetzt weiß, wie ich mein Mikro benutze. Ja, gut, dann, also es geht heute um Koffein und da sollte man doch wirklich als erstes mal besprechen, was Koffein überhaupt ist, also chemisch gesehen. Koffein ist ein stimulierend wirkendes Alkaloid. Genauer gesagt gehört Koffein zur Gruppe der Purin-Alkaloide, welche auch als Xanthine bekannt sind. Ihr könnt die Strukturformel von Koffein gerne mal Ecosian. Für alle, denen eine Beschreibung reicht, erkläre ich einfach mal mit Worten. Also wir haben als Grundlage zwei Kohlenstoffringe. Wir bewegen uns ja im Feld der organischen und Biochemie und da ist ein Kohlenstoffgerüst quasi immer die Grundlage. Koffein besteht aber aus keinem reinen Kohlenstoffgerüst, sondern es ist, enthält weitere Atome, und zwar Stickstoffatome. Und dann spricht man dann von heterogen, in diesem Fall einer stickstoffhaltigen Verbindung. Der Name Purin-Alkaloide kommt daher, dass die hier zugeordneten Moleküle den Purin-Nukleobasen ähneln und, wie der Name schon sagt, basisch bzw. alkalisch sind. Diese Ähnlichkeit, also zu den Purin-Nukleobasen, die wird gleich noch wichtig, also kannst du dir das bereits merken. Nukleobasen sind übrigens ein Baustein der DNA und RNA. Eine Nukleobase und ein Zucker sind ein Nukleosid. Wenn man dann noch drei Nukleosid-Phosphatgruppen dranhängt, dann hat man eine der fünf bzw. RNA-Nukleotide. Und die Basen sind dann Adenosin, Thymin, Guanin und Cytosin in der DNA. Und in der RNA wird Thymin ausgetauscht mit Uracil. Okay, dieser kleine Exkurs war jetzt interessant. Wir kommen aber jetzt wieder zurück zu unserem Koffein. Also es ist ähnlich wie eine Purin-Nukleobase aufgebaut und besteht aus zwei Kohlenstoffringen, die Stickstoffe inkludiert haben. Als funktionelle Gruppen sind dann an das heterogene Grundgerüst drei Methylgruppen und zwei Sauerstoff-Doppelbindungen geknüpft. Wo Koffein so zu finden ist, also in welchen Pflanzen, das weißt du sicher schon. Koffein kommt in den Früchten der Kaffeepflanze, der Teepflanze, der Matepflanze, der Guarana-Pflanze und der Kakaopflanze vor. Ich glaube, bei Mate sind es tatsächlich die Blätter und nicht die Frucht. In Reinform wurde es bereits 1819 von Friedlieb Ferdinand Runge aus der Kaffeebohne isoliert. Heutzutage kann man es einfach in der Apotheke kaufen, aber es ist auch in manchen Medikamenten, wie zum Beispiel Cripostat C, enthalten. Neben der Gewinnung aus der Kaffeebohne erhält man es auch durch die Extraktion aus Teeblättern oder als Abfallprodukt von entkoffeinierten Kaffee. Ein direktes synthetisches Verfahren ist die Traubensynthese. In den gut 200 Jahren seit der ersten Extraktion ist Koffein zur weltweit am häufigsten konsumierten pharmakologisch aktiven Substanz aufgestiegen. Ca. 200.000 Tonnen werden jährlich verbraucht und auf Kaffee bezogen trinkt eine Person in Deutschland durchschnittlich 4,8 Kilogramm im Jahr. Und wieso trinken wir so viel davon? Also ich trinke das aus zwei Gründen, weil es mir ganz gut schmeckt und weil Koffein wach macht. Und wie bereits gesagt, es ist ja ein Aufputschmittel. Doch bevor wir genauer darauf eingehen, welchen spürbaren Auswirkungen Koffein auf den menschlichen Körper hat, schauen wir uns nochmal genauer den biochemischen Mechanismus dahinter an. Dem zugrunde liegt das klassische Rezeptor-Ligandenspiel, das wir bereits detaillierter in Folge 5 über den Geruchssinn und Aromen kennengelernt haben. Zur Wiederholung. Rezeptoren dienen der Signalaufnahme und je nachdem, welcher Ligand einen Rezeptor bindet, wird das Signal wahrgenommen und eine Reaktionskaskade wird ausgelöst. Oder es wird wahrgenommen und es passiert nichts. Wen dieses Thema im Detail interessiert, der kann auch nochmal auf meinem Patreon-Account vorbeischauen. Der Beitrag vom 12. März erklärt die Signaltransduktion nochmal detaillierter. Alle Infos hierzu findest du ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Okay, Rezeptoren binden Liganden. Aber nicht alle Rezeptoren binden alle Liganden, das ist natürlich auch klar. Und um herauszufinden, welcher Rezeptor welchen Liganden bindet, wird in der Entwicklung von zum Beispiel neuen Wirkstoffen darauf geachtet, wie gut der Rezeptor den Liganden bindet. Hierbei achtet man auf die Dissoziationskonstante KD. Je geringer der KD-Wert ist, desto höher ist die Affinität. Bei einer hohen Affinität reicht bereits eine geringe Konzentration des Liganden aus, um an den Rezeptor zu binden. Nun gut, ein Rezeptor hat nun also einen Liganden gebunden. Seine Struktur verändert sich, das nennt man dann Konformationsänderung. Und durch die Konformationsänderung werden Seitenketten von Aminosäuren zugänglich, die davor verborgen waren. So werden biochemische Reaktionen ermöglicht, die eben auch davor verborgen waren. Und hierzu mache ich aber, glaube ich, aber auch nochmal bei Gelegenheit eine Folge oder ein Zusatzmaterial und da sage ich euch nochmal Bescheid. Eine mögliche Reaktion kann dann zum Beispiel die Bindung eines weiteren Moleküls sein. Hier kennen wir schon das G-Protein, das binden kann. Oder ein Enzymsubstrat, das könnte auch binden. Und die meisten Rezeptoren, die haben auch ganz bestimmte Liganden, die dann ganz typischerweise an sie binden. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Es gibt aber auch den nicht sehr seltenen Fall, dass andere Substanzen an den Rezeptor binden. So ist es auch bei Koffein und seinen Verwandten, wie zum Beispiel Theophyllin und Theobromin. Diese binden an den Purinrezeptor, der normalerweise durch Adenosin aktiviert wird. An dieser Stelle haben wir dann zwei Fragen und einen Aha-Moment im Kopf. Erstmal zum Aha-Moment. Wenn du gut aufgepasst hast, dann kannst du jetzt die Strukturinformationen vom Anfang mit der Information des Purinrezeptors verknüpfen. Koffein ist nämlich strukturell ähnlich wie eine Purinbase und Adenosin ist eine Purinbase. Purine sind eine Basengruppe der DNA bzw. halt der RNA. Deswegen ist es erwartbar, dass Koffein an die Rezeptoren binden kann, die eigentlich Adenosin binden, also aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit. Jetzt ist nur die Frage, was passiert? Löst Koffein auch eine Reaktion aus oder legt es den Rezeptor lahm? Das sind eben die zwei Fragen, die jetzt aufkommen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Im ersten Fall würde man von Koffein als Agonisten sprechen, also wenn es auch eine Reaktion auslöst. Im zweiten Fall von Koffein als Antagonisten, also wenn es quasi den Rezeptor lahm legt. Ich erzähle jetzt erstmal, was Adenosin eigentlich macht. Vielleicht errätst du dann sofort, ob Koffein ein Agonist oder ein Antagonist ist. Adenosin hat im Gehirn die Aufgabe, als natürlicher Ligand an den passenden Rezeptoren der Nervenzellen zu binden und dadurch eine Signaltransduktionskaskade auszulösen. Diese Kaskade führt dazu, dass die Gehirnaktivität reduziert und insbesondere das Gefühl der Wachheit abnimmt. Wenn Adenosin an die Rezeptoren bindet, dann werden wir also müde. Und wenn Koffein an die Rezeptoren bindet, ja, dann blockiert es zum einen natürlich Adenosin und wichtiger, es aktiviert keinen Signaltransduktionsweg. Deswegen ist Koffein ein Antagonist. Vielleicht hast du das bereits selbst erraten, um fair zu sein, Koffein hätte auch ein Agonist sein können und einfach eine andere Kaskade auslösen können. An dieser Stelle bin ich ehrlich, da habe ich einfach nicht das Wissen im Bereich Neurobiologie und Neurobiochemie. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Rezeptoren an bestimmten Stellen gebunden sind, also im Gehirn an bestimmte Areale und dann mit bestimmten Bereichen interagieren. Wenn also eine Kaskade ausgelöst wird, könnte sich da durchaus derselbe Effekt einstellen oder aber auch ein ganz anderer, zum Beispiel ein aktivierender. Du merkst, das ist gar nicht so leicht und vielleicht hast du da sogar mehr Wissen als ich, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Die Informationen sind wie gesagt alle in der Folgenbeschreibung. So, die Auswirkungen von Koffein sind halt jetzt klar. Die Gehirnaktivität wird nicht reduziert und das Wachheitsgefühl bleibt bestehen. Das ist so die bekannteste Auswirkung. Koffein wirkt stimulierend auf das Herz-Kreislauf und auf das zentrale Nervensystem. In moderaten Dosierungen kann eine Zufuhr deswegen zu einer Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit und Wachsamkeit führen. Auch die körperliche Leistungsfähigkeit kann durch Koffein gesteigert werden. Wer sich hier noch weiter informieren möchte, dem empfehle ich die Podcast-Folge Die siegreiche Tasse Kaffee von Sport der Wissenschaft. Die Folge verlinke ich euch ebenfalls in der Folgenbeschreibung und hier geht es um die Übertragbarkeit allgemeiner Empfehlungen zur Leistungssteigerung durch Koffein. Hier am Rande, das ist mein Arbeitgeber, deswegen kenne ich die Folge auch überhaupt, aber die Folge steht natürlich für sich und auch ich habe da nichts direkt mit zu tun gehabt. Aber dachte ich so, Transparenz, sag ich mal dazu. Ja, also Leistungssteigerung und so, das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, doch sicherlich hast du selbst oder jemand, den du kennst, auch schon mal negative Erfahrungen mit Koffein gemacht. Und das liegt unter anderem daran, dass besonders hohe Aufnahmemengen zu Nervosität, erhöhter Erregbarkeit, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüchen oder Herzversagen führen können. Langer oder übermäßiger Konsum kann zu Herz-Kreislauf-Problemen wie hohem Blutdruck führen. Und hier ist vor allem die Menge entscheidend. Die ist aber auch ein bisschen abhängig davon, wie stark du darauf reagierst, basierend auf einer individuellen Empfindlichkeit, aber auch deine Körpergröße und dein Körpergewicht spielen eine Rolle. Ein womöglich etwas nerviger Effekt ist wohl auch, dass Koffein leicht harntreibend wirkt. Und manchmal muss man durch Koffein auch mal direkt aufs Klo, was mit der allgemeinen Aktivierung des Körpers zusammenhängt. Eine in meiner Bubble immer häufiger auftretende negative Konsequenz von Koffein bezieht sich vor allem auf den Einfluss von Koffein auf Panikattacken und Angststörungen. Eine bekannte YouTuberin, Malwanne, hat zum Beispiel auch mit diesen Problemen zu kämpfen und deswegen angefangen, auf Kaffee zu verzichten. Das hat ihr wirklich geholfen, auch das Video habe ich euch verlinkt. Die negativen Auswirkungen von Koffein konnten bereits auch bei Kindern beobachtet werden. Die haben dann beim hohen Kaffeekonsum Ängstlichkeit und Halluzinationen gezeigt. Einfach weil es mich auch interessiert hat, habe ich dann mal ein bisschen näher geguckt und mich damit auseinandergesetzt. Und die aktuellste Veröffentlichung vergleicht verschiedene Studien zu diesem Thema untereinander und fasst die dann zusammen. Die ist von 2022, also falls ihr die in den Quellen suchen solltet, findet ihr sie aufgrund des Datums. Und nach Begutachtung der vorliegenden Daten kommen die ForscherInnen auf das Ergebnis, dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen Koffeinkonsum und Panikattacken gibt. Besonders wenn man bereits von solchen betroffen ist, aber auch bei davor als gesund geltenden Personen konnten koffeininduzierte Angstzustände und Panikattacken beobachtet werden. Wie da jedoch der genaue Zusammenhang ist, das ist noch gar nicht so geklärt. Und bleiben wir auch mal bei den negativen psychischen Auswirkungen von Koffein auf den Körper und besprechen das Thema Sucht. Denn süchtig nach Kaffee? Na, wer fühlt sich da angesprochen? Ich gebe es zu, teilweise auch ich. Falls dich das beruhigt oder mich, man wird nur psychisch abhängig von Kaffee, nicht körperlich, da das Belohnungszentrum nicht stark genug für eine körperliche Abhängigkeit angesprochen wird. Ob das jetzt so beruhigend ist, ist jetzt allen selbst überlassen, aber gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel über Koffein erfahren. Wenden wir uns mal dem Alltag mit Koffein zu. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man sich Koffein zuführen. Es gelangt dann schnell über den Verdauungstrakt ins Blut. Hierbei hat es eine extrem hohe Bioverfügbarkeit. Das bedeutet, dass die angegebene Koffeinmenge quasi auch 1:1 in deinem Körper ankommt und wirkt. Durch das Blut in den Kopf. Hier besetzt es nun die Rezeptoren und die meistens gewünschte wachhaltende Wirkung setzt nach 15 bis 30 Minuten nach Aufnahme ein. Ein Höhepunkt der rezeptorbelegenen Koffeinmoleküle ist dann ungefähr nach einer halben Stunde bis Stunde erreicht. Wie lange jetzt aber Koffein in deinem Körper bleibt, das ist ja wie gesagt sehr individuell. Je nach Körper kann die Halbwertszeit, also die Zeit, nach der die Hälfte des Koffeins schon abgebaut wurde, zwischen 2 und 8 Stunden schwanken. Im Klartext bedeutet das dann, dass manche Menschen morgens einen Kaffee trinken und am Mittag dann quasi kein Koffein mehr in ihrem Körper haben. Manche trinken aber auch morgens einen und sind dann abends noch wach. Wieso auch immer mir jetzt das Lied Eine Woche wach von Micky Krause in den Kopf kommt. Ja, je mehr Kaffee man trinkt, desto mehr Koffein wird für den gewünschten Wachzustand benötigt. Außerdem ist es ratsam, nicht in jedem Zustand Koffein zu trinken. Besonders gut wirkt es, wenn du ein bisschen müde bist und deine Konzentration langsam nachlässt. Dann kann es dich auch wieder aufputschen. Je müder du bist oder je später der Abend ist, desto mehr negative Auswirkungen riskierst du auch. Nach meiner Masterarbeit kann ich wirklich sagen, es ist nicht empfehlenswert und Koffeintrips sind eine ziemlich eklige Sache. Für einen halbwegs gesunden oder zumindest allgemein anerkannt unbedenklichen Verzehr kannst du darauf achten, dass du als erwachsene Person maximal 200 Milligramm auf einmal und maximal 400 Milligramm Koffein an einem Tag zu dir nimmst. Das sind circa 4 Tassen Kaffee. Wenn du schwanger bist oder stillst, dann gelten bis zu 200 Milligramm Koffein als unbedenklich. Anders sieht es jedoch aus, wenn du ein Kind oder jugendlich bist. Man geht hier von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht aus. Das sind bei 50 Kilogramm 150 Milligramm Koffein, also 1,5 Tassen. So schwer war ich irgendwie in der Mittelstufe. Also Kinder, die 20 Kilogramm wiegen, die dürfen nicht mal eine ganze Tasse Kaffee trinken. Ergo, Kaffee ist einfach nichts für Kinder. Was ich auch interessant fand, was dir aber auch irgendwie klar ist, Koffein kann auch tödlich enden. Getreu dem Motto, die Dosis macht das Gift. 10 Gramm sind hier ein Richtwerk, das ist schon ziemlich viel Spielraum. Und ich glaube, ich habe noch nie mehr als 6 Tassen Kaffee am Tag getrunken. Und das war ja auch schon bereits gewöhnungsbedürftig. Also ich denke, das passiert jetzt nicht allzu oft, dass jemand von Koffein stirbt. Wenn man es halt über Kaffee oder sowas konsumiert. Ich glaube, bei Tabletten muss man da wirklich aufpassen. Ja, wer jetzt noch mehr über Koffein und die Auswirkungen auf den Körper erfahren möchte, dem habe ich mal in den Shownotes das Paper von Nehling et al. Hinzugefügt. Das ist ziemlich lang und ausführlich, aber sehr interessant. Ich denke, das war's dann aber auch heute mit der Folge. Ich bin gerade auf dem Weg nach Schweden, wie gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich noch etwas Zusatzmaterial für Instagram zusammenbekomme. Schau aber auf jeden Fall mal vorbei und abonniere mich. Ich mache auch hin und wieder Abstimmungen, bei denen du dann direkt die Folgenthemen beeinflussen kannst. Außerdem poste ich jetzt in Zukunft wieder häufiger interessante Wissensbeiträge, die dich ja vielleicht auch interessieren. Also, bis zum nächsten Mal. Deine Maja.